Ich grüße euch herzlich, liebe Geschwister. Das ist das Thema der Predigt, Ausharren zwischen den Adventen, der Kampf des Glaubens um die endgültige Errettung. Ja, das ist so meine Adventspredigt für dieses Jahr. Damit tingle ich durch die Gemeinden. Und ich gucke dann immer so ein bisschen, wie adventlich gestimmt sind sie denn? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, Advent spielt eine gewisse Rolle bei euch, ne? Oder auch nicht. Jedenfalls schneidet man sich da immer was aus den Rippen, so Predigtthema, irgendwas mit Advent. Ausharren zwischen den Adventen. Ich selber komme ja ursprünglich aus der Landeskirche. Und da spielt das Kirchenjahr eine gewisse Rolle. Und das ist meistens so, im November geht das Kirchenjahr zu Ende mit einer Depression, Ewigkeitssonntag. Und Advent, da ist man wieder froh gestimmt. Da geht das neue Kirchenjahr los. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Nur wenn man sich das Kirchenjahr dann anguckt, kommt es einem fast so vor, als wenn Advent vor allen Dingen der Vorlauf für Weihnachten ist. Das stimmt nicht. Advent ist eigentlich aus meiner Sicht, also wenn man schon Kirchenjahr feiert, ne, dann ist Advent ein würdiger Abschluss des Kirchenjahres. Und mit Weihnachten, mit der Geburt von Jesus, könnte man wunderbar ein neues Kirchenjahr wieder anfangen. Weil an Advent, da geht es mehr als um Weihnachten. Also in der Regel gibt es ja 4 Advente. Beim ersten Advent, da denkt man vor allen Dingen darüber nach, dass Gottes Sohn überhaupt in die Welt gekommen ist. Da wird dann häufig über Sacharja 9 gepredigt, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer. Also über den Text kann man dann genauso gut an Palmsonntag predigen. Am zweiten Advent, da führt man sich vor allen Dingen vor Augen, dass Jesus wiederkommt und dass es einen doppelten Ausgang gibt. Die einen werden ewig gerettet, die anderen auf ewig verdammt. Was haben wir heute eigentlich? Ist das schon der dritte? Ja, heute wäre dann eigentlich dran, dass Christus zu jedem Einzelnen persönlich kommt und ihn zum Glauben ruft. Habe ich fast getroffen. Und am vierten Advent, dann nimmt man nochmal alles zusammen und rührt es so zusammen. Ne? So. Ja, also ich finde, dass das Thema, also der zweite und der dritte Advent bringen die Bedeutung von Advent sehr gut zum Ausdruck. Also Jesus ist gekommen als Herr der Welt. Er wird einmal wiederkommen. Und im Blick auf seine Wiederkunft, bei der er Gottes Herrschaft vollenden wird, da stellt sich für uns die Frage dringlich, wie stehen wir in diesem Leben zu Jesus? Ich lese mal den Predigttext aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 13. Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 13. Ich lese mal, das ist ja ein kurzer Text, da lese ich mal 3 Übersetzungen. Ich lese erst mal die revidierte Elberfelder. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt doch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Dann aus der Luther-Übersetzung 84. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn man die beiden vergleicht, ungefähr dasselbe. Jetzt lese ich nochmal als drittes die Übersetzung nach der Menge Bibel. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, so seid darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch war, sondern jetzt, wo ich fern von euch bin, noch weit mehr eure Rettung mit Furcht und Zittern zu schaffen. Denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch bewirkt, damit ihr ihm wohlgefallt. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Kann da noch mal jemand den Bibeltext anwerfen? Klappt nicht? Also es geht vor allen Dingen um den Satz, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Das ist so ein Nebensatz. Und zum Beispiel in der Elberfelder und in der Lutherbibel wird dieser Satz zu dem Eingangssatz gesungen. Also ihr seid alle Zeit gehorsam gewesen. Nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch in meiner Abwesenheit seid ihr gehorsam gewesen. Bei Menge sieht's dann so aus. Er zieht dies zur Aufforderung. Schaffet, dass ihr selig werdet, nicht nur während meiner Anwesenheit, sondern auch in meiner Abwesenheit. Und so wie Menge das macht, ist es richtig. Schaffet, dass ihr selig werdet, nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern auch dann, wenn ich nicht bei euch bin. Die Aufforderung ist also auf diese Weise dann noch ein bisschen dringlicher. Harrt aus, auch wenn ich, Paulus, nicht bei euch bin. So oder so, das ist allen Übersetzungen gemein, fordert Paulus uns dazu auf, alles daran zu setzen, unsere endgültige Errettung zu erlangen. Und man kann den Predigttext grob gliedern, Philipper 2, Verse 12 und 13, in eine Aufforderung und ihre Begründung. Nö, das ist nicht so, ist nicht so wahnsinnig schwer bei diesem Text. Es gibt eine Aufforderung und die wird begründet. Die Aufforderung lautet: Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, Ausrufezeichen, und dann die Hauptbegründung, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch Vollbringen. Ja, und genau. Das ist jetzt der erste Punkt. Setze alles daran, die endgültige Errettung zu erlangen. Ich habe wieder grob so einen Fahrplan euch aufgeschrieben. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mitschreiben. Oder vielleicht hilft es euch beim Zuhören. Wer eine Bibel dabei hat, ich sehe, die meisten von euch haben sie aufgeschlagen. Vers 12 fängt Paulus an mit einem Darum oder Daher. Daher, meine Geliebten. Und dieses Daher zeigt an, dass Paulus jetzt hier in Vers 12 eine Schlussfolgerung zieht aus dem, was er vorher gesagt hat. Und was hat Paulus vorher gesagt? Worüber hat er geschrieben? Da haben wir hier, von Kapitel 2, Vers 5, da fängt eigentlich das an. Da sagt Paulus, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war. Welche Gesinnung ist das? Die kommt dann nochmal vorher in Vers 4 zur Sprache. Ein jeder soll in Demut den anderen höher achten als sich selbst. Das sei die Gesinnung, die euch antreiben soll. Und als Vorbild habt ihr Jesus. Jesus, der Sohn Gottes, hat sich selbst erniedrigt. Er sei Mensch geworden und war Gott gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er ist das leuchtende Vorbild, an dem ihr lernen könnt, was es heißt, sich in Liebe und Demut dem anderen unterzuordnen. So, und jetzt nochmal zurück zu Kapitel 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten. Wahrscheinlich will Paulus, dass wir aus dem vorhergehenden Loblied auf Christus zwei Begründungen herleiten. Also Christus war Gott gehorsam bis zum Tod am Kreuz und ist auf diesem Weg in seine Herrlichkeit eingegangen. Jesus ist unser großes Vorbild, wenn es darum geht, im Glauben auszuharren. Jesus ist durch Leiden hindurch verherrlicht worden. Uns geht's ähnlich. Auch wir sind dazu bestimmt, durch Leiden hindurch verherrlicht zu werden. Und dieses Leiden verlangt uns Ausharren ab. Kampf. Und da gibt's eine zweite Verbindung. Gott hat Christus zum Herrn eingesetzt, der am Ende der Zeit allen Menschen das Urteil sprechen wird, ob jemand im Glauben mit ihm vereint war oder nicht. Davon hängt es am Ende ab, ob er gerettet oder verdammt wird. Also, weil Jesus uns in Treue gegenüber Gott vorangegangen ist und weil er am Ende unser Retter oder Richter sein wird, darum sollen wir alles daran setzen, durch den Glauben die endgültige Rettung zu erlangen. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Also das stellt Paulus in keiner Weise in Frage, dass die Christen in Philippi sich bisher dadurch ausgezeichnet haben, dass sie trotz Leiden, trotz Anfeindungen wegen des Glaubens, ausgeharrt haben. Sie waren alle Zeit gehorsam. Und Paulus spricht ja nicht von einem perfekten Gehorsam, aber er will deutlich machen, bei euch war sichtbar, dass der Glaube echt ist. Ich kann euch bezeugen, ihr wart und ihr seid keine Heuchler. Und die Verbindung, die hier mit der Hauptaufforderung gegeben ist, ne, also setzt alles daran, dass ihr die endgültige Errettung erlangt, das hängt damit zusammen, gehorsam zu bleiben. Ihr seid alle Zeit gehorsam gewesen. Und jetzt setzt das fort. Entweder bis Jesus wiederkommt oder bis der eine oder andere von euch gestorben ist. Jetzt stellt sich noch die Frage, welchen Gehorsam hat Paulus hier vor Augen? Ihr seid gehorsam gewesen. Und um diesen Gehorsam zu füllen, da zieht man am besten Philipper 2, die Verse 2 bis 5 zur Rate. Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder sehe auch auf das der anderen. Wenn man das zusammenfassen wollte, also welchen Gehorsam hat Paulus hier vor Augen, der bezeugt und zum Ausdruck bringt, dass echter Glaube vorhanden ist? Liebe und Demut im Zusammenleben der Geschwister. Das ist also nicht in erster Linie, dass man irgendeinem Regelwerk gehorcht, sondern dass man das zentrale Gebot, das Jesus uns vorgelebt hat, verinnerlicht hat. Und die Verbindung ist dann folgende. Also liebe Geschwister in Philippi, ihr seid dazu berufen, im Glauben bis zum Ende auszuharren, der sich in wahrhaftiger und tätiger Liebe als echt erweist. Ja, jetzt zur eigentlichen Aufforderung. Und die verdient es, vertieft zu werden, weil manche kriegen das in den falschen Hals oder wollen es gar nicht erst kosten. Bewirkt eure Rettung. Das Verb, das hier im Griechischen verwendet wird, das wird unter Auslegern unterschiedlich verstanden. Nach der einen Deutung bedeutet das Verb so viel wie etwas umzusetzen und zur Anwendung zu bringen. Die Aufforderung würde dann so zu verstehen sein: Bringt die Tatsache, dass ihr errettet seid, zur Anwendung auf euer Leben. Oder setzt die Tatsache, dass ihr errettet seid, in eurem Leben um. Und von dem her, was Paulus vorher über die Bedeutung von Liebe und Demut gesagt hat, meinen manche Ausleger, mit der Errettung sei nicht die persönliche Errettung im letzten Gericht gemeint, sondern das Wohlergehen der Gemeinde, nicht mehr. Also die Aufforderung würde eigentlich nur darauf hinauslaufen, setzt alles daran, dass es euch als Ortsgemeinde in Philippi gut geht. Und dass ihr in Liebe und Harmonie zusammenlebt. Nach der anderen Deutung, die richtig ist, ist das Verb in dem Sinne von hervorbringen, bewirken zu verstehen. Und mit der Errettung ist nicht nur oder vielleicht gar nicht das Wohlergehen der Gemeinde gemeint, sondern die persönliche Errettung des Einzelnen im jüngsten Gericht, wo darüber entschieden wird, ob er ewig gerettet oder ewig verdammt wird. Das ist hier gemeint. Darüber spricht Paulus. Die Aufforderung ist dann tatsächlich also so zu verstehen: Bringt eure endgültige Errettung hervor oder bewirkt eure endgültige Errettung. Der ansonsten übliche Gebrauch dieses Verbes im Neuen Testament spricht ziemlich klar für diese zweite Deutung. Aber man kann sich schon ein Stück weit hineinversetzen in jene Ausleger oder Bibellehrer, die versuchen, diesen Vers irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Weil er scheint auf den ersten Blick der Rechtfertigung allein aus Gnade durch den Glauben zu widersprechen. Um den Unterschied noch einmal deutlich zu machen, bei der ersten Deutung haben wir als Christen unsere endgültige Rettung im Rücken, in der Vergangenheit. Bei der zweiten Deutung haben wir die endgültige Rettung vor uns und strecken uns nach ihr aus. Bei der ersten Deutung kann man sagen, ja, auch das wird im Neuen Testament gesagt. Wir haben unsere Rettung hinter uns. Sie treibt uns an, sie beseelt uns, Christus mit unserem ganzen Leben in der Liebe zu dienen. Und ich muss zugeben, ich selbst war die ersten Jahre meines christlichen Lebens vor allen Dingen von dieser Sichtweise geprägt. Und bei dieser Sichtweise wird vor allem die Dankbarkeit betont im Blick darauf, was Gott in der Vergangenheit für mich in Christus getan hat. Und daran ist nichts falsch. Das Problem ist nur, dass das Neue Testament im Blick auf die endgültige Rettung, die in der Zukunft liegt, eine viel größere Betonung legt. Eine viel größere Betonung, sage ich deshalb, weil wenn man jetzt, würde man die Stellen im Neuen Testament einfach mal zusammenzählen, die davon sprechen, dass unsere endgültige Errettung hinter uns liegt oder vor uns liegt. Man würde eindeutig zu dem Ergebnis kommen, dass die Stellen, die Errettung als zukünftig ausgeben, stark in der Mehrheit sind. Vielleicht nochmal, also was für Stellen sind das, die unsere endgültige Errettung als etwas beschreiben, das hinter uns liegt? Ich habe da hier Johannes 5, Vers 24. Ja, da habt ihr das. Da sagt Jesus, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und Paulus kann in Römer 8, Vers 30 sagen, die Gott zur Rettung vorherbestimmt hat, die hat er auch wirksam zum Glauben berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Und die er gerecht gesprochen hat, die hat er auch verherrlicht. Vergangenheitsform für etwas, was eigentlich in der Zukunft liegt. Also es gibt diese Stellen und es geht auch überhaupt nicht darum, diese Stellen vom Tisch zu fegen. Nur darf man diese Stellen nicht benutzen, um solche Stellen wie Philipper 2, Verse 12 und 13 vom Tisch zu fegen. Versteht ihr? Es scheint auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen, dass es beide Gruppen von Aussagen gibt. Wie gesagt, es gibt im Neuen Testament viel mehr Stellen, die uns die endgültige Errettung als etwas Zukünftiges vor Augen halten, nachdem wir uns im Glauben ausstrecken sollen. Und jetzt kommt's, ohne dass sich jemand danach ausstreckt, wird niemand gerettet. Gerettet wird jemand, der eine Sehnsucht danach hat, Jesus zu sehen. Ihr merkt schon, also es ist relevant für das tagtägliche Leben im Glauben mit Christus. Der echte rettende Glaube, wie Paulus ihn hier versteht, wird hier mit der Liebe, die er hervorbringt, Philipper 2, Verse 2 bis 5, als eine notwendige Einheit gesehen. Man kann das nicht trennen, den Glauben an Jesus, die Liebe zu Jesus und die Liebe zu den Geschwistern ist eine Einheit, und das werden wir nachher sehen, die zu 100% von Gott bewirkt wird. Der Gehorsam und unsere Liebe sind dabei nicht die Grundlage der Rettung, aber sie bilden mit dem rettenden Glauben diese notwendige Einheit. Ein Glaube, der gar keine Liebe hervorbringt, ist, so würde das Jakobus sagen, ein toter Glaube. Das ist ein Glaube mit den Lippen, aber nicht von Gott bewirkt durch seinen Heiligen Geist. Dabei geht es dann bei der Liebe, die der Glaube, der echte Glaube als Frucht hervorbringt, nicht um perfekte Liebe. Sondern es geht darum, dass diese Liebe Wirklichkeit ist in unserem Leben. Mehr oder weniger. Aber gar nicht geht gar nicht. Nochmal Vers 12, da spricht Paulus den Philippern zu, dass sie in der Vergangenheit Gott alle Zeit gehorsam gewesen sind. Und das zeigt an, dass er hier nicht von einem perfekten Gehorsam schreibt, sondern so viel will er sagen, dass Gott bei ihnen Glauben gewirkt hat, der sich in tätiger Liebe als echt erwies. Und dann knüpft er an in Philipper 1 von Vers 9, darum bitte ich Gott regelmäßig, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt, dann werdet ihr ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, bewirkt, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Also mit anderen Worten, Paulus sagt den Philippern, ich bete regelmäßig Gott für euch, dass er in euch und bei euch und unter euch Glaube, Liebe, Hoffnung noch reicher zunehmen lässt. Das ist alles schon vorhanden, aber ich bete zu Gott, dass das mehr wird. Das ist die Stoßrichtung, die normal ist für den Christen, der auf die Vollendung harrt, dann, wenn Jesus wiederkommt. Deswegen finde ich es so schlimm, wenn das Weihnachtsfest quasi die Adventsfreude zum Rohrkrepierer verkommen lässt. Jedes Jahr aufs Neue wieder, bei vielen Christen. So nach dem Motto, oh, endlich sind wir jetzt bei Weihnachten angelangt. Ja, Weihnachten ist ein wunderbares Fest. Aber es ist auch nicht dazu da, die Adventsfreude zu ersetzen, die sich auf die Vollendung richtet. Weiterhin wird im Neuen Testament davon ausgegangen, dass diese Aufforderung zum Ausharren im Glauben und in der Liebe nicht gegen Heilsgewissheit spricht, sondern recht betrachtet, was ist Heilsgewissheit in ihrem Wesen? In ihrem Wesen ist Heilsgewissheit nach vorne auf die Vollendung gerichtet. Sie ist in ihrem Kern Vorfreude darauf, dass Jesus wiederkommt. Und wer Heilsgewissheit im Kern anders versteht, der hat sie nicht verstanden. Nochmal, Heilsgewissheit ist in ihrem Kern Vorfreude darauf, dass Jesus wiederkommt und Gottes Herrschaft vollendet. Heilsgewissheit hat dann auch damit zu tun, dass ich getrost auf Gott blicke, dass er mir auf dem Weg dahin jeden Tag die Gnade erweist, die ich brauche, um im Glauben und in der Liebe auszuharren. Habe ich gar nicht angegeben, ne? Philipper 3, Verse 12 bis 14 bieten hier auch eine schöne Veranschaulichung, wie Paulus Glaube und Heilsgewissheit ausgelebt hat und verstanden hat. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles, nämlich die Auferstehung von den Toten, schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, weil Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das sind auch deutliche Worte von Paulus, also im Blick darauf. Also ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, Also ich verstehe Paulus hier tatsächlich so, dass er sagen will, auch mein Glaubensleben die letzten Jahre interessiert mich nicht. Ich ruhe mich nicht darauf aus, sondern nach dem Motto, ich habe drei Jahre vor Gott im Glauben gelebt. Dadurch bin ich schon mal vor dem jüngsten Gericht immunisiert. Und so nach dem Motto, und jetzt geht es nur noch darum, wie viel Zacken in der Krone ich beim letzten Gericht haben werde. Nein, nein. So wie Paulus das hier sagt, ne? Also warum läuft er mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen? Ja, damit er den Siegespreis bekommt, das ewige Leben. Also nicht nur eine Zacke mehr in der Krone. Also für Paulus ist es irgendwie völlig normal, Glauben so zu verstehen. Was ist dem Glauben, was steckt in dem drin? Wesentlich. Dass er nach vorne auf die Vollendung gerichtet ist und darauf zuhält. Nicht perfekt, aber wirklich. Tja, Paulus fordert also die Christen dazu auf, ihre endgültige Errettung hervorzubringen. Dies ist nicht so zu verstehen, als dass er die Christen als Quelle ihrer Errettung ansieht. Wie der Zusammenhang mit Vers 13 dann zeigt, meint er auch nicht, dass Christen jetzt ihren Teil zur Errettung beitragen sollen, nachdem Gott seinen Anteil geleistet hat. Das ist etwas, was viele in diese zwei Verse hineinlesen. Ne, Vers 13, so, das hat Gott aus Gnade getan und jetzt bist du dran. Steht so nicht da. Sondern es geht Paulus darum, dass Christen in dem bleiben sollen, was Gott in seiner Allmacht und Gnade an ihnen getan hat und unaufhörlich tut, Tag für Tag bis zum Ende ihres Lebens. Also versteht ihr die Relevanz? Es spielt weniger eine Rolle, ob sich jemand in der Vergangenheit richtig bekehrt hat oder so. Wen juckt's, was da vor Jahren passiert ist oder nicht? Das kann der Anfang eines echten Glaubenslebens sein oder auch nicht. Für den einen als auch den anderen gilt aber die Aufforderung, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht. Heute, wenn du seine Stimme hörst, vertrau dein Leben Jesus an. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Also im ersten Punkt ging es vor allem um unsere Verantwortlichkeit. Jetzt geht es um die Begründung, Vers 12. Gott wirkt in dir, wozu er dich auffordert. Das verstehen schon manche nicht. Wenn Gott mich zu etwas auffordert, also wenn da so ein Satz an mich gerichtet ist, wo am Ende so ein Ausrufezeichen dahinter steht, dann muss es doch an mir liegen, dieser Aufforderung nachzukommen. Das sagt die Bibel aber nicht. Also, dass die Aufforderung an mich gerichtet ist, besagt so viel wie, ja, ich bin verantwortlich. Ich bin keine Marionette. Aber derjenige, der das bewirkt, dass ich dieser Aufforderung auch nachkomme in seinem Sinne, das ist Gott. Ne, das ist, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ich habe aber auch den letzten Teil von Vers 12 mit in die Begründung reingenommen, wo Paulus von bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Paulus nennt hier mit diesem Ausdruck Furcht und Zittern die innere Haltung, mit der wir alles daran setzen sollen, unsere endgültige Rettung hervorzubringen. Ja, Das scheint eine gute wörtliche Übersetzung zu sein. Aber so wie das hier ausgedrückt wird, glaube ich, muss man es fast in den falschen Hals kriegen. Das hört sich so an wie mit Heulen und Zähneklappern. Also so nach dem Motto, weil heute kannst du dein Heil restlos verlieren. Durch eine Sünde. Und das war's. Ist alles nicht gemeint. Furcht und Zittern. Das trifft man in der Bibel häufiger an. Es werden zwei Wörter gebraucht, die eigentlich ungefähr ein und dasselbe bezeichnen. Aber wenn sie beide gebraucht werden, soll so viel zum Ausdruck gebracht werden, so eine Betonung, so eine Steigerung. Also wir müssten Furcht erst einmal mit Ehrfurcht übersetzen und durch die Verdoppelung wird daraus tiefste Ehrfurcht. Genau das ist hier gemeint. Setze alles daran, dass du gerettet wirst am Ende. Mit welcher inneren Haltung gegenüber Gott? Mit tiefster Ehrfurcht gegenüber Gott. Warum? Weil er das alles in dir bewirkt. Dieses Wirken Gottes in uns, das setzt Paulus hier voraus, das versetzt uns Tag für Tag in tiefste Ehrfurcht vor Gott. Das hat Paulus hier vor Augen, dass das die normale Erfahrung eines Christen ist, dass er merkt, in mir ist Gott am Wirken in einer Weise, die mich mit tiefster Ehrfurcht erfüllt. Er tut Dinge, zu denen ich nicht im Ansatz in der Lage wäre. Er ist dazu in der Lage und er tut es auch, dass er tief in mir drinne Schalter umlegen kann. Paulus sagt, nicht nur das Tun, auch das Wollen lenkt und bewirkt Gott. Dass ich plötzlich etwas will und das Richtige will, das liegt daran, dass Gott es so will, dass ich das will. Ja, vielleicht noch etwas zu diesem Furcht und Zittern. Ne? Vielleicht können wir das mal vergleichen mit dem, was der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief zum Ausdruck bringt. Kapitel 4, Verse 16 bis 19. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 16 bis 19. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegengehen können. Wo die Liebe Gottes regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer von Angst erfüllt ist, hat das Ziel, das die Liebe Gottes in ihm hat, nicht erreicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wichtig ist jetzt, Johannes und Paulus widersprechen sich in keinster Weise. Johannes spricht hier von der Angst, von dem Heulen und Zähneklappern, das den Heiden prägt. Das ist eine Heidenangst, die nichts mit echter Umkehr zu tun hat. Das ist die Angst, wie es in der Offenbarung geschildert wird, wenn Christus wiederkommt, wen werden sie anbetteln? Die Berge und Hügel werden sie anbetteln, dass sie auf sie fallen mögen, um sie vor Gottes Zorn zu verbergen. Da sagt Johannes, das ist eine Angst, die verträgt sich nicht damit, Christ zu sein und die Liebe Gottes zu erfahren. Paulus auf der anderen Seite spricht von tiefster Ehrfurcht, die sehr wohl ihren Platz im Leben eines Gläubigen hat. Es gibt eine Ehrfurcht vor Gott, die gehört wesentlich zum Glauben an ihn und zur Liebe ihm gegenüber dazu. Nehemia 1, Vers 11. Ich finde, der Vers hat's in sich. Ach Herr, achte doch auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet aller deiner Knechte, die ihre Freude daran haben, deinen Namen zu fürchten. Wahnsinn, oder? Christen haben, wir haben unsere Freude daran, tiefste Ehrfurcht vor Gott zu haben. Warum? Weil wir wissen, Gott ist heilig. Der tanzt nicht nach unserer Pfeife. Also eigentlich, ne, haben wir es verinnerlicht. Wir verabscheuen Götzen. Wir verabscheuen es, Gott nach unserem Bilde zu gestalten. Weil wir wissen, ja, was ist denn das für ein Gott? Das ist ein Gott, wie wir ihn uns machen, vorstellen, denken können. Aber das ist doch kein Gott, der retten kann. Tja. Gläubige sind im Blick auf Gott mit Freude erfüllt, weil sie sehen, dieser Gott, er ist unvergleichlich groß, heilig, wunderbar, voller Gnade, voller Gerechtigkeit. So, und zu dieser Ehrfurcht vor Gott leitet uns Paulus in Vers 13 hinein. Denn Gott ist es, sagt Paulus zu Beginn von Vers 13. Wenn man Paulus unbedingt missverstehen will, dann würde man die Verse 12 und 13 gerne so miteinander verbinden. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn es hängt alles von euch und eurem Einsatz ab, dass ihr die endgültige Rettung erlangt. Das wäre eine nachvollziehbare Verbindung. Andere möchten es vielleicht abmildern und es so zum Ausdruck bringen. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn nachdem Gott seinen Beitrag zur Rettung geleistet hat, seid ihr jetzt dran, euren Beitrag zu leisten. Paulus sagt etwas anderes. Setzt alles daran, endgültig errettet zu werden, denn dass ihr endgültig errettet werdet, bewirkt zu 100% Gott. Und wie die Aufforderung und die Begründung dafür zusammenpassen, das verdient es, am Schluss nochmal vertieft zu werden. Denn es geht hier um unser tägliches Leben im Vertrauen auf Gott. Es geht um unser tägliches Leben vor Gott in herzlicher Liebe, in Freude und tiefer Ehrfurcht vor ihm. Also Gott wirkt in eurem Leben beides, das Wollen und das Tun. Also was Christen mit Freude, Ehrfurcht und Vertrauen gegenüber Gott erfüllt, ist nicht zuletzt die Erfahrung seiner Allmacht und Gnade in ihrem Leben. Auch hier gibt's Ausleger, die wollen die Aussage von Paulus abschwächen. Wenn hier von dem Wirken Gottes die Rede sei, dann von seinem unterstützenden Wirken. Also wir wirken selbstständig, aber Gott, der trägt das, der unterstützt das. Nimmt aber selber nicht direkt Einfluss auf unser Wirken, sondern er begleitet das von allen Seiten. Man meint, diese Aufteilung sei notwendig, um überhaupt noch davon reden zu können, selber verantwortlich für sein Handeln und für seine Entscheidungen zu sein. Es klingt alles schon logisch. Die Bibel bezeugt nicht nur hier Philipper 2, sondern an vielen anderen Stellen etwas anderes. Die Bibel setzt voraus, dass es in uns keinen neutralen Bereich geben muss, und es gibt ihn auch nicht, damit wir vor Gott verantwortlich sein können. Die Bibel bezeugt, dass wir alle von Natur aus verlorene Sünder sind, die sich selbst nicht retten können und auch nichts zu ihrer Errettung beitragen können. Auch da könnte man einwenden, wenn 100% der Menschen gegen Gottes Gebote verstoßen, dann muss doch an den Geboten was falsch sein. Ich bringe gerne dann das Beispiel von der Klassenarbeit. Der Lehrer gibt eine Klassenarbeit in Mathematik und 100% der Schüler fallen durch. Da würden die Eltern auf die Barrikaden gehen und sagen, Herr Lehrer, Ihre Mathearbeit war nicht fair. Also wenn alle eine 6 schreiben, dann müssen sie an den Aufgaben was ändern. Und manche übertragen das so, dass Gott in dem Gesetz Gebote gibt oder auch dass Gott Gebote gibt, die darauf hinauslaufen würden. Hier, da ist die Hürde, 6 Meter hoch, spring drüber. Und dann versuchen es alle und schaffen es nicht. Das ist nicht das, was Paulus meint mit unserer Sündhaftigkeit. Die Latte liegt 30 Zentimeter hoch. Und dass wir da nicht drüber springen, hat damit zu tun, dass wir es nicht wollen. Das ist unser natürlicher Antrieb. Also wäre Gott gar nicht im Spiel, wir würden gerne drüber gehen oder beiläufig würden wir drüber gehen. Aber sobald wir die Aufforderung hören, denken wir, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt, nachdem Gott mich aufgefordert hat, mache ich es aus Prinzip nicht. Warum nicht? Weil ich nicht das tue, was mir irgendjemand vorschreibt. Ich tue das, was ich will. Und ich will da jetzt nicht rüber. Und da sagt die Bibel, ja, so böse sind wir Menschen. Wir wollen nicht das, was Gott will. Weil wir eine Abneigung gegen Gott haben. Das ist unsere Natur. Und dieses Wollen gegen Gott können wir selber nicht durchbrechen. Das muss Gott allein aus Gnade tun. Ne, hier geht es jetzt vor allem um die Errettung am Anfang erst einmal. Aber Paulus weitet das aus auf unser gesamtes Leben in der Heiligung. Das ist genauso von der Gnade Gottes, zu 100% von der Gnade Gottes abhängig, wie unsere Errettung am Anfang. Wie gesagt, Paulus geht davon aus, und ich gehe davon aus, dass die meisten das von euch auch bekennen können, sie haben das so erfahren in ihrem Glaubensleben. Regelmäßig erfahren sie, dass Gott ihnen in Anfechtungen zur Hilfe kommt. Oft ist es so, wir wollen etwas beten, wir wissen, wir sind in Not, wir wissen, irgendetwas ist im Argen, wir können es aber noch nicht benennen, wir wissen noch nicht mal, was soll ich jetzt eigentlich beten? Und dann fängt das häufig bei uns so dann an, dass wir erst einmal beten, Herr, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich beten soll. Ich weiß nur, es ist jetzt eine dringliche Zeit, es entscheiden sich wichtige Dinge. Hilf du mir jetzt, das Rechte zu beten. Und gib mir nicht das, was ich will, sondern das, was ich aus deiner Sicht heraus dringend brauche. Gib mir das. Zum Schluss, da spricht Paulus am Ende von Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, zu seinem Wohlgefallen. Mit dieser Nachbemerkung will Paulus wohl wenigstens 2 Dinge zum Ausdruck bringen. Das erste, Gott hat seine Freude daran, in uns so zu wirken, dass wir im Glauben ausharren und am Ende die endgültige Errettung erlangen. Gott hat seine Freude daran, uns auf der Wanderung zum ewigen Leben, auf unserer Wüstenwanderung, jeden Tag die Portion darzureichen, die wir brauchen. Ne, wir brauchen für heute die Portion Gnade, die nötig ist, um auszuharren, und morgen die nächste Portion. Und Gott hat seine Freude daran, uns zu jeder Zeit täglich das zu geben, was wir brauchen. In Kapitel 1, Vers 6 des Philipperbriefes, da bringt Paulus seine Gewissheit zum Ausdruck. Ich bin überzeugt, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch zur Vollendung bringen wird an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also das ist das eine, was mit diesem Nachsatz zu Gottes Wohlgefallen zum Ausdruck gebracht wird. Gott tut es gerne. Er ist unser himmlischer Vater. Und mit unserem Gebeten müssen wir ihn nicht zwingen, uns etwas zu geben, was er uns eigentlich nicht geben will. Er gibt's gerne. Und viele Dinge gibt er uns, obwohl wir ihn nicht bitten. Aber wir sollen es lernen, ihn um wichtige Dinge zu bitten und sie auf diesem Weg zu empfangen, damit wir merken, wir sind ganz auf Gott angewiesen. Wir sollen es lernen, unsere Abhängigkeit von ihm zu bejahen. Das Zweite, was Paulus hier zum Ausdruck bringt, zu seinem Wohlgefallen: Gott bewirkt in uns Dinge, an denen er Wohlgefallen hat. Glaube, Heiligung, endgültige Rettung. Worauf Paulus dabei vom Zusammenhang des Philipperbriefes einen besonderen Schwerpunkt legt, das ist die Heiligung. Ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also, was Gott in den Christen aus Gnade wirkt und was eine notwendige Frucht echten Glaubens ist, das ist die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Ich komme noch mal auf Philipper 2, Verse 2 bis 5 zu sprechen. Nehmt miteinander dieselbe Gesinnung an und seid von der Liebe zueinander beseelt, ja, seid einmütig, eines Sinnes. Ihr sollt nicht zum Eigennutz und aus Hochmut handeln, sondern in Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Diese Gesinnung soll euer Verhalten bestimmen. Sie entspricht der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich finde es bemerkenswert, ne? Und daran knüpft Paulus dann an, bringt eure endgültige Errettung in großer Ehrfurcht vor Gott hervor. Mit anderen Worten, eure endgültige Errettung geschieht nicht auf der Grundlage eurer Liebe, aber eure Liebe ist ein notwendiges Zeichen echten rettenden Glaubens. Ich will das an dieser Stelle nicht überbetonen. Aber für Paulus ist ist die Tatsache, dass jemand sich gerne zur Ortsgemeinde hält, gerne Gemeinschaft sucht mit Glaubensgeschwistern, ein Zeichen echten Glaubens. Und ich glaube, Paulus würde so weit gehen und sagen, wo dies nicht im Ansatz vorhanden ist, also wo jemand quasi nur nach Fehlern sucht und sagt, also das reicht mir schon, tschüss, da würde Paulus sagen, ich glaube, du bist kein Christ. Also wenn die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, ich sag mal, bei dir unter ferner Liefen kommt, so an sechster Stelle oder so, und wenn es mir vor allem Dingen darum geht, was kriege ich in der Gemeinde geboten? Wie wird mir gedient? Und so nach dem Motto, und wenn mir nicht mehr gedient wird, dann hau ich ab. Da würde Paulus sagen, ja, hinter deiner Errettung muss ein großes Fragezeichen gesetzt werden. Das gibt's bei Paulus nicht, bei Jesus nicht, bei Johannes nicht. So diese Vorstellung, ich, meine Bibel und der Herr Jesus. Dieses heilige Dreieck, das reicht mir. Was Paulus fordert die Philipper auf, widmet euch den Problemen in eurer Gemeinde mit der Liebe, die aus dem Glauben kommt. Diese Liebe, die das geistliche Wohl der anderen sucht, ist ein Zeichen dafür, dass ihr keine Heuchler seid, sondern im echten Glauben steht. Haltet mit aller Kraft an diesem rettenden Glauben, der nicht ohne die Frucht der Liebe bleiben kann, fest. So, auf diesem Weg werdet ihr am Ende die endgültige Rettung erlangen. Ich wünsche das jedem Einzelnen von euch, dass er am Ende, wenn er stirbt oder dann, wenn Jesus wiederkommt, nicht als Heuchler erfunden wird, sondern dass dann offenbar wird, was Gott in seinem Leben an Glaube und an Liebe und das aus lauter grundloser Gnade bewirkt hat. Möge jeder Einzelne von euch diese Adventszeit nutzen, um wo nötig von einem Glauben, der keine Frucht der Liebe hervorgebracht hat, umzukehren. Möge er sich durch Adventstexte in der Bibel und in den Adventsliedern ansprechen lassen, dass er in seinem Vertrauen auf Jesus belebt wird, erneuert, gestärkt wird, dass er ermutigt und beseelt wird, Jesus mit seinem ganzen Leben zu dienen. Möge er dazu animiert werden, dass er Gottes Handeln an sich mit Dankbarkeit erfährt, dass er mit Ehrfurcht erfüllt wird und dass er mit Freude auf den Tag wartet, an dem Jesus wiederkommt. Ich schließe, den habe ich jetzt nicht mit aufgeführt, Psalm 139, die letzten zwei Verse. Psalm 139, die letzten zwei Verse, Verse 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Das ist so die Bitte darum, Herr, du kennst mich besser, als ich mich kenne. Ich weiß in letzter Hinsicht nicht, ob ich ein Heuchler bin. Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. Aber sei es drum, du sollst mich unter die Lupe nehmen. Mach das. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal, gemeint ist hier der Weg des Götzendienstes, der Abgötterei bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Leite du mich auf dem Weg, der zur ewigen Rettung führt. Das schenke Gott jedem Einzelnen von euch und Gott schenke es euch als Gemeinde, dass ihr in diesem Sinne einander in der Liebe dient, die Christus uns schenkt und die er uns selber vorgelebt hat. Amen.